Liebe Brüder und Schwestern, als ich nachdachte darüber, was heute Morgen hier dran sein sollte und auch darüber still wurde, da habe ich mich entschlossen, über eine andere Botschaft zu sprechen, eine andere Botschaft weiterzugeben, als ich es ursprünglich im Sinn hatte, nämlich 2. Korinther 12 möchte ich gerne heute Morgen ein Stück auslegen. 2. Korinther 12, die Verse 1 bis 10. Wenn Sie eine Bibel, ein Neues Testament bei sich haben, dürfen Sie es gerne mit aufschlagen. Das Wort Gottes ist immer das Wichtigste, was in einer Versammlung gesagt wird. 2. Korinther 12, von Vers 1 ab. Da schreibt der Apostel Paulus: Gerühmt muss werden. Zwar nützt es nichts, aber ich will auf Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Über diesen will ich mich rühmen, über mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, nur der Schwachheiten. Denn wenn ich mich rühmen will, werde ich doch nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht oder was er von mir hört, auch wegen der Überschwänglichkeit der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, oder Pfahl, übersetzt Luther, Stachel, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Soweit dieser sicher vielen bekannte Abschnitt aus dem 2. Korintherbrief. Dieser Brief ist wahrscheinlich der persönlichste Brief, den wir von dem Apostel Paulus haben. Wir haben 13 Paulusbriefe im Neuen Testament und hier gibt er uns einen Einblick in sein Innenleben, in sein Seelenleben. Wir erfahren, wie er Spannungen und Schwankungen ausgesetzt war. Paulus war ein Mensch wie wir, kein Übermensch. Und wenn Sie mal einen kurzen Blick auf den Abschnitt werfen, der unmittelbar vorangeht, das ist 2. Korinther 11, die zweite Hälfte, da erzählt er uns zum Beispiel, in welche Tiefen er um des Evangeliums willen geführt wurde. Tiefste Tiefen. Den Abschnitt nennt man die Passionsgeschichte des Paulus. Dann erzählt er diese 195 Schläge, 5 mal 40 weniger einen, ja, 195 Schläge auf den Rücken und gesteinigt und geschlagen und Schiffbruch und in Gefahren, zählt er alles auf, den Leidenskatalog, die Passionsgeschichte, die er erlitten hat, um des Evangeliums willen. Dann fährt er fort und spricht von höchsten Höhen. Er wurde in den dritten Himmel entrückt, in die Gegenwart Gottes, höchste Höhen, um gleich darauf wieder fortzufahren mit tiefsten Tiefen. Er spricht von einem Dorn, der ihm gegeben wurde, ein Satansengel, der ihn mit Fäusten schlug. Merken Sie, bei Paulus, da ging es runter, rauf, runter, wie auf einer Achterbahn. Und wir wollen heute Morgen lernen von ihm, wie wir umgehen können mit hohen Erlebnissen in unserem Glaubensleben und mit tiefen Erlebnissen. Und ich weiß nicht, was schwerer ist, die hohen oder die tiefen, was gefährlicher ist für uns. Wollen wir lernen von dem Apostel? Ein erster Gedankengang vom Umgang mit hohen Erlebnissen. Dem Apostel Paulus wurde von korinthischen Christen vorgeworfen, ich nenne diese Christen jetzt einmal freimütig Charismatiker. Sie waren Charismatiker, durch und durch. Sie hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe in Korinth und die Gaben standen bei ihnen ganz weit hoch, ganz oben. Ihm wurde vorgeworfen, er, Paulus, habe keine Geisteserlebnisse vorzuweisen. In Korinth rühmte man sich dieser Dinge. Man rühmte sich der Gaben, man rühmte sich der Erlebnisse, der Erkenntnisse, der Visionen, der Offenbarungen. All das gab es in Korinth in Hülle und Fülle. Und nun sagten die Korinther, ja und Paulus, was hast denn du vorzuweisen? Du bist ja vielleicht gar kein richtiger Apostel. Wo sind denn deine Geisteserlebnisse? Und da haben sie ihn so ein bisschen gekitzelt. Da haben sie ihm am Lack gekratzt. Und wir kennen das, wie das ist, wenn man so gestichelt wird, wenn man so provoziert wird. Na, jetzt rück doch mal raus. Lass mal raus, was da in dir ist. Ja? Das ist eine sehr unangenehme Situation. Und Paulus antwortet jetzt. Haben sie ihn so lange gekitzelt, bis er nun doch endlich seine Erlebnisse erzählt? Nein, er wollte hier seine Ehre nicht verteidigen. Es ging ihm um seine Autorität als Apostel. In Korinth waren ja sogar Stimmen laut geworden, er, Paulus, sei gar kein richtiger Apostel. Das ist übrigens eine sehr schwierige Situation, wenn man von seinen eigenen geistlichen Kindern in Frage gestellt wird, runtergekanzelt wird. Das war schwer für den Apostel. Haben Sie auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass manchmal Weltmenschen barmherziger mit einem umgehen als manche Gläubige? Hoffentlich sind wir nicht schon mit anderen Gläubigen so unbarmherzig umgegangen. Das ist sehr unangenehm. Lassen Sie uns hier lernen, dass wir unsere geistlichen Leiter achten sollen, selbst dann, wenn sie dem Lebensalter nach jünger sein sollten als wir selbst. Wenn Gott sie in diese Aufgabe gestellt hat, wenn Gott ihnen diesen Dienst anvertraut hat, wenn sie uns vorstehen in dem Herrn, dann tun wir gut daran, sehr behutsam und ehrerbietend mit ihnen umzugehen. Paulus erzählt nun also von seinen hohen geistlichen Erfahrungen, wie sie kein Mensch vor ihm und keiner nach ihm gemacht hat. Schauen Sie bitte noch einmal auf Vers 2. Er sagt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Wie knapp, wie keusch, wie nüchtern er von diesem Erlebnis berichtet. Er hat es in keiner Weise ausgewalzt. Was meinen Sie, wie er das hätte ausschlachten können? Er hätte Plakate drucken lassen können. Einladungszettel, Plakate, so groß wie eine Hauswand. Kommt alle und hört, ich war im dritten Himmel. Ich habe unaussprechliche Worte gehört im Paradies. Kommt alle. Wissen Sie, was passiert wäre? Die Schaulustigen und Sensationsgierigen, die wären mit Sonderbussen und Zügen alle gekommen aus allen Richtungen und hätten hören wollen, was hat Paulus dort im dritten Himmel erlebt? Er hätte das furchtbar ausschlachten können, aber er hat es nicht getan. Nebenbei bemerkt, das ist der Grund, warum einige meinen, im Himmel würde Schwitzerdütsch gesprochen, ja? Unaussprechliche Worte. Aber das nur am Rande. Was viel wichtiger ist, hier macht der Heilige Geist eine Zeitangabe. Ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, in den dritten Himmel entrückt wurde. Das ist nicht ungefähr, wenn wir die Bibel lesen. Wir müssen auf solche Dinge achten. Bitte, denken Sie ganz gut mit an der Stelle. Sie denken immer mit, aber jetzt müssen Sie ganz gut mitdenken. Ja? Paulus kommt im Jahre 50 nach Christus nach Korinth. Das wissen wir ziemlich genau. 50 nach Christus. Dann hält er sich 1,5 Jahre dort auf und dann zieht er weiter. Apollos ist dort. Und nun schreibt er den ersten Korintherbrief, den wir in der Bibel haben, so im Jahre 55 meinetwegen und diesen zweiten im Jahre 56 oder spätestens Anfang 57 nach Christus. Das heißt, er schreibt 7 Jahre, nachdem er nach Korinth kam. Und hier in diesem Brief schreibt er vor 14 Jahren. Sehen Sie, wo wir da sind. Im Jahr 43 nach Christus. hatte er dieses Erlebnis. Warum ist das so wichtig? Dann hält er sich 1,5 Jahre in Korinth auf und spricht kein einziges Mal von diesem Erlebnis. Kein einziges Mal. Das ist eine Botschaft, kann ich Ihnen sagen. Er ist in Korinth und predigt keine Geisteserlebnisse. Was predigt er denn? 1. Korinther 2 wurde am Freitagabend schon angerissen. Ich wusste nichts unter euch als Christus den Gekreuzigten. Korinth war eine Hafenstadt. Da gab es Strandgut der Gesellschaft. Da gab es Hafenarbeiter, Alkoholiker, Gewalttätige, Prostituierte, Zuhälter. Alle mögliche Sortierung von Menschen war da angetrieben. Und dort predigte er von Christus. Er hisste die Kreuzesflagge. Und dann kamen Menschen zum Glauben. Heraus aus Nacht und Schuld ihres Lebens. Und eine Gemeinde entstand. Eine lebendige Gemeinde des lebendigen Gottes. Und Paulus hat Christus gepredigt und ihn als Gekreuzigten. Christus, Jesus Christus als den Gekreuzigten. Das heißt, die Person Jesus Christus und als Gekreuzigten, das ist sein Werk. Das Werk Jesu Christi. Das vollkommene Erlösungswerk, das er vollbracht hat. Durch sein Kommen auf diese Erde, durch sein Leben, durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen und Himmelfahrt, das gehört alles zusammen. Das hat er gepredigt. Und darum lernen wir hier, wie Paulus mit diesem hohen Erlebnis umgegangen ist. Er hat den Mund gehalten. Er hat geschwiegen davon. Wenn ich mich selber rühme, dann verdunkle ich automatisch meinen Herrn. Wir Menschen, wir können gar nicht von solchen Erlebnissen erzählen, ohne uns dabei ins richtige Licht zu stellen. Das werden wir schon fertig bringen, uns dabei richtig zu positionieren. Und das hat Paulus nicht getan. Er hat geschwiegen davon. Und es war noch ein Grund, warum er das nicht erzählt hat. Er wollte nicht, dass die korinthischen Christen auf solche Dinge abfahren. Glauben heißt nicht Leben vom Außerordentlichen, sondern Vertrauen aufs Wort und Hängen am Heiland. Das ist Glauben. Die sensationellen Dinge helfen uns nicht. Wenn wir morgen ins Krankenhaus müssten oder an einem offenen Grab stehen müssten in der nächsten Woche, da hilft uns nicht irgendwelche außerordentlichen Dinge, die jemand erlebt hat, der Astronaut, der auf dem Mond war und gläubig sein soll, der hilft uns nicht. Es hilft, dass wir das Wort Gottes lesen und darauf vertrauen, damit leben und einen Heiland haben, an dem wir hängen. Das hilft uns, der geht da mit. Wie ist Paulus mit diesem hohen Erlebnis umgegangen? Er hat geschwiegen, er hat den Mund gehalten. Er wollte sich nicht selbst rühmen und seinen Herrn verdunkeln. Dann kommt der Mensch so groß raus und der Jesus wird so klein. Das kriegen wir alles hin. Das habe ich auch schon hingekriegt. Ich kannte einen alten Bruder, der hatte eine besondere Gabe. Er hat Menschen in ganz schwierigen Lebenssituationen, seelsorgerlichen Knoten in ihrem Leben, hat er ihnen geholfen, hat er in der Seelsorge, unter Gebet und Weisheit im Umgang mit dem Wort Gottes, durfte er ihnen helfen. Ich weiß es, ich habe mehrmals schwer leidende Menschen zu ihm hingebracht, bin mit ihnen zusammen dorthin gefahren zu dem Bruder. Und dann hat Gott ihn wirklich mehrmals gebraucht, ich durfte es miterleben, um diese Knoten zu lösen im Leben von Menschen. Und hin und wieder hat er mit Menschen gebetet und die wurden sogar körperlich geheilt, angerührt. Ich sehe jetzt, wie die Alarmanlagen angehen bei Ihnen. Haben Sie keine Sorge, das war kein Charismatiker, dieser Mann, absolut nicht. Wissen Sie, was ich Ihnen jetzt sagen will? Ich bin nicht einmal sicher, ob seine eigene Ehefrau davon wusste, dass Gott ihn manchmal in dieser Weise gebrauchte und auch Menschen gesund wurden von ihren körperlichen Leiden. So keusch ist er damit umgegangen. Er wollte nicht, dass sie alle kommen und Heilung suchen bei ihm. Er wollte das Wort Gottes verkündigen und manchmal, je und dann, gebrauchte ihn der Herr auch so. Ist es nicht erstaunlich? Und dann gibt es Veranstaltungen heute, da wird eingeladen, da steht schon auf dem Einladungszettel, kommt alle, Heilungsgottesdienst. Vor laufender Kamera, kommt alle auf die Bühne und dann wird euch die Hände aufgelegt und dann werdet ihr wieder gesund oder auch nicht. Ja. das wird man dann sehen, oder vielleicht auch nur vorübergehend vor der laufenden Kamera, und später hat man das Leiden doch wieder, weil es so Spontanheilungen gibt und so weiter. Ja, merken Sie, das ist doch etwas ganz anderes. So etwas hätte der Apostel Paulus niemals gemacht. Niemals hätte er die Auswirkungen der Kreuzesbotschaft über die Kreuzesbotschaft selbst gestellt. Das sind Auswirkungen, dass wir Vergebung der Sünden haben, dass Gott uns auch manchmal körperlich heilt. Aber das Entscheidende ist das Kreuz Christi, die Erlösung, die Versöhnung mit Gott, Friede mit Gott zu finden und gerettet zu werden für Zeit und Ewigkeit. Pastor Wilhelm Busch, den einige von uns persönlich kannten und sogar bei ihm in der Jugendarbeit gewesen sind, er konnte das so auf den Punkt bringen, wie das so ist mit uns Menschen und unserem Hang, uns selber zu rühmen. Er sagte, wir Menschen haben immer etwas zu rühmen. Ja? Ein junger Mensch, der rühmt sich seiner Kraft, so einer im Mittelalter, der rühmt sich, was er schon alles aufgebaut hat. Und ein alter Mensch, der gar nichts mehr zu rühmen hat, der rühmt sich dann einfach seiner vielen Krankheiten. Bäh, hat er doch noch was zum Rühmen gefunden, ja? Ihr lieben Älteren, nehmt mir das nicht übel. Das hat Wilhelm Busch gesagt, nicht ich. Ich habe ihn nur zitiert, ja? Also, wir beschämen ihn und nicht mich. Ihr seht, so machen wir Menschen das. Und der Apostel Paulus hat es nicht so getan. Er ist mit dem hohen Erlebnis, das war keine Kleinigkeit, in den dritten Himmel entrückt zu sein, in der Gegenwart Gottes gewesen zu sein, im Paradies. Er ist sehr, sehr weise, keusch und nüchtern damit umgegangen. Wir haben nicht solche hohen Erlebnisse wie Paulus. Aber wenn wir einmal einen Menschen zum Herrn hinführen dürften oder er uns in einer anderen Weise sehr gebraucht, wollen wir lernen von ihm, dass wir klein und bescheiden bleiben und innigen Umgang mit unserem Herrn haben und uns nicht so in den Mittelpunkt stellen. Wir kommen zum zweiten und letzten Gedankengang, aber der wird ein bisschen länger dauern als der erste, vom Umgang mit tiefen, mit schweren Erlebnissen. Paulus fährt fort in Vers 6 und sagt, ich könnte mich rühmen, ich würde die Wahrheit sagen, es würde alles stimmen, wenn ich diese Dinge erzählen würde, aber ich enthalte mich dessen. Ich will nicht, dass Menschen höher von mir denken, als was sie an mir sehen oder von mir hören. Auch ein guter Grundsatz. Das, was sie an uns sehen, das zeugt genug von uns, ja, und was sie von uns hören. Wenn man mit Menschen spricht, dann wird es bald offenbar, wo sie innerlich stehen. Mutter Eva von Thiele Winkler, die vielen bekannt ist durch ihre Lieder, hat einmal Hudson Taylor besucht in China. Und dann kam sie zurück. 6 Wochen war sie zusammen gewesen mit Hudson Taylor. Dann kam sie zurück und schrieb in ihr Tagebuch, ich habe einen vollkommen geheiligten Menschen kennengelernt. Hudson Taylor hat in diesen 6 Wochen kein einziges Mal negativ über andere Menschen gesprochen und kein einziges Mal positiv über sich. Originalton Eva von Thiele Winkler. Merken Sie, man sieht es an einem Menschen, man hört es, man sieht und hört, wie er innerlich steht, und das sehen andere auch an uns. Aber jetzt zu dem zweiten Gedankengang vom Umgang mit tiefen, mit schweren Erlebnissen. Also Paulus spricht nun von diesem Dorn im Fleisch, von diesem Pfahl, der ihm gegeben wurde, Vers 7. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Und jetzt kommt die große Frage heute Morgen. Was war das wohl für ein Pfahl? Was machte dem Apostel Paulus zu schaffen? Ich gebe Ihnen jetzt mal eine Kostprobe, was den Auslegern so alles eingefallen ist zu diesem Thema. Die Ausleger haben manchmal Einfälle und manchmal vielleicht auch Ausfälle. Ja? Hören Sie mal, was so alles eingefallen ist. Die römisch-katholische Kirche deutete diese Stelle als fleischliche Versuchungen. Nun, der Apostel Paulus mag darüber nicht erhaben gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Luther dachte eher an Widerstände und Verfolgungen, denen er ausgesetzt war. Das kommt der Sache vielleicht schon näher. Calvin deutete es als Versuchungen geistlicher Art, also Zweifel und solche Dinge. Nun, selbst darüber mag Paulus nicht erhaben gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass das hier zutrifft. Karl Bonhoeffer dachte an endogene Depressionen, an eine so von innen kommende Schwermut, und weitere Vermutungen reichen von einem Augenleiden über rasende Kopfschmerzen, chronisches Malariafieber, epileptische Anfälle bis hin zu einer ungläubigen Frau. So, jetzt suchen Sie sich's aus. Jetzt suchen Sie sich's aus. Was mag das gewesen sein, dieser Dorn, an dem Paulus litt? Erstens mal sehe ich hier die Weisheit Gottes, dass er uns eben nicht gesagt hat, es war dies oder jenes. Dann hätten alle gesagt, ach so, ja, okay, nee, damit habe ich nichts zu tun, das geht mich nichts an. Es ist hier allgemein gehalten und so kann sich jeder Gläubige hier wiederfinden und sich identifizieren. Denn vielleicht hat doch der eine oder andere von uns auch einen gewissen Dorn in seinem Fleisch. Aber ich möchte Ihnen doch meine Gedanken dazu sagen, das ist jetzt meine persönliche Erkenntnis, die ich nicht absolut setzen will, aber ich habe darüber lange nachgedacht und ich verstehe es ganz wörtlich. So wie es hier Paulus sagt, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Schauen Sie, der Satz, Vers 7, wird eingerahmt von den gleichen Aussagen. Am Anfang steht, damit ich mich nicht überhebe, und am Ende steht wieder, damit ich mich nicht überhebe. Das heißt, damit ich nicht stolz werde, damit ich nicht arrogant werde, damit ich nicht oben raus, damit es nicht oben rausschießt bei mir. Ja? Das ist eine große Gefahr, wenn man viel erlebt hat. Wenn Gott einen gebraucht hat, ist man in der Gefahr, auch wenn man begabt ist, mehr begabt ist als andere. Immer wenn man etwas kann oder etwas weiß oder etwas hat, ist man in Gefahr, darauf stolz zu werden. So sind wir Menschen. Und Stolz ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Das ist die Ursünde. Das war im Herzen des Lichtsengels, den Gott geschaffen hatte, dieses schönsten und intelligentesten Geschöpfes, das Gott je gemacht hat. Das war in seinem Herzen. Er wollte sein wie Gott. Und Gott vom Thron stoßen. Und das ist die Ursünde, dieser Stolz. Ich habe mich in den letzten Jahren mehr damit beschäftigt und mir ist aufgefallen, wie schnell wir Menschen stolz werden. Und ich sehe es auch in meinem Leben. Und wenn ich irgendwie stolze Gedanken habe, ich bin dankbar, dann kriege ich sehr schnell eine auf den Deckel von meinem Herrn. Ja? Dann hält er mich ganz schnell wieder klein und dann passiert mir irgendwas. Manchmal stoße ich mir nur den Kopf irgendwo an und dann sage ich, oh, was hast du da eben gerade gedacht, ja? Das war aber ganz daneben. Danke, Herr, für diesen Kopfstoß, ja? Verstehen Sie? Oder lässt Ihnen der Herr alles durchgehen? Also mir nicht, mich hält er klein. Wenn ich irgendwie merke, da sind stolze Gedanken in meinem Kopf, da kriege ich sehr bald eine auf den Deckel. Und das ist auch gut so. Und so ging es dem Apostel Paulus auch. Damit ich mich nicht überhebe, Gott wollte ihn klein halten. Ich muss Ihnen noch ein Beispiel für Stolz erzählen. Ein sehr gravierendes. Meine Frau musste operiert werden vor einigen Jahren, musste die Gebärmutter entfernt bekommen. Waren zu viele Myome und Blutungen andauernd und musste die Gebärmutter entfernt bekommen. Dann waren wir im Krankenhaus, da war da so eine Koryphäe, ein Professor Dr. so und so und der sollte sie nun operieren und stellte sich da vor. Und meine Frau, die hatte sich ein bisschen belesen, meine Frau ist sehr gründlich, die studiert dann alles, was da passieren könnte und so. Ich würde das nicht machen, aber sie macht das, ja. Und dann hat sie gelesen, dass da auch passieren kann, dass der Chirurg in die Blase reinschneidet, weil die Gebärmutter ganz eng da an der Blase ist und so. Und dann hat sie das angesprochen und dann war der entrüstet und hat gesagt, Frau Block, ich habe 700 Operationen in dieser Art durchgeführt, das ist mir noch nie passiert und hat sich da aufgeblasen, ja. Und ich dachte schon, ja, dann kam die Operation. Können Sie sich denken, was passiert ist? Zwei Tage später stand dieser Mann so klein mit Hut in dem Krankenzimmer, so klein mit Hut und wusste gar nicht, wie er sich entschuldigen sollte, ja. Prompt war es ihm passiert, hat er in die Blase geschnitten. Sehen Sie? So demütigt Gott, das war wahrscheinlich ein Ungläubiger, ja, aber so macht das Gott. Gott kann das nicht ertragen, wenn Menschen stolz sind und sich so aufblasen. Das kann Gott nicht ertragen, auch nicht, wenn wir das tun. Und so hat er auch bei dem Apostel Paulus Vorsorge getroffen, damit er sich nicht überhebt. Durch Stolz wird man unbrauchbar für den Herrn, kann uns Gott nicht mehr gebrauchen. Kennen Sie den Liederdichter Albert Knapp? Der war durch seinen Freund Hofacker zum Glauben gekommen. Erst waren sie Saufkumpane gewesen, alle beide, da in Tübingen. Und dann waren sie zum Glauben gekommen. Erst Hofacker und nachher Knapp. Und Knapp hat eine Gabe, Lieder zu dichten. Hat er wunderbare Lieder gedichtet, aber dann wurde er stolz über die schönen Lieder, die er da gedichtet hatte, die auf einmal gedruckt wurden und gesungen wurden in den Kirchen und so weiter, wurde er stolz. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, Albert Knapp: Und dann wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Schauen Sie sich mal diese Aussage an. Da wich Gott ganz von mir, da war er ganz alleine. Die Bibel sagt, den Stolzen kennt der Herr nur von ferne. Da weicht Gott, da zieht er sich zurück. Da weicht der Heilige Geist. Ich sage nicht, dass er ihn verloren hat. Ja? Ich sage nur, da zieht er sich zurück. Und dann hat er die Lieder verbrannt. Eine Sammlung von 60, 70 Liedern hat sie verbrannt, hat sie dem Feuer übergeben. Und danach hat Gott ihm neue Lieder geschenkt. Schöner und tiefer als zuvor. Eines wünsche ich mir vor allem anderen. Eine Speise früh und spät. Und solche Lieder, die wir heute noch mit großer Dankbarkeit singen. Albert Knapp, da wich Gott ganz von mir und ich war allein mit meinem Stolz. Sind Sie auch schon mal alleine gewesen mit Ihrem Stolz? Ich auch. Und damit dem Apostel Paulus das nicht passieren sollte, hat Gott ihm ein Bewahrungsleiden gegeben. Ein Satansengel, der mich mit Fäusten schlage. Nehmen wir mal an, das sei ganz wörtlich zu verstehen. Dann würde das bedeuten, immer dann, wenn Paulus in Gefahr war, sich zu überheben, dann bekam er aus der unsichtbaren Welt einen Schlag. Dann kriegt er einen auf den Deckel. Dann kriegt er einen Schlag und wusste sofort, ich darf nicht stolz werden. Ich darf mich nicht überheben. Ist alles Gnade in meinem Leben. Ich war ein Christenverfolger. An meinen Händen klebte Blut. Und jetzt hat Gott mich herausgenommen und ich darf sein wunderbares Evangelium verkündigen. Bin sein Apostel. Ich muss klein bleiben. Verstehen wir? Dann bekam er einen Schlag. Warum nehmen wir das nicht wörtlich? Es ist eine gute Regel, jede Aussage der Schrift zunächst einmal wörtlich zu nehmen. Es gibt nur ganz wenige Aussagen im Neuen Testament, wo ich glaube, dass wir sie nicht wörtlich nehmen dürfen. Wenn der Herr Jesus sagt, wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, hack sie ab, haben sie das schon mal gemacht. Wenn dein Auge Ärgernis, dann reiß es aus, ja. Wenn ich richtig sehe, haben alle noch zwei Augen. Natürlich war das keine Anleitung zur Selbstzerstümmelung, sondern sollte zeigen, wie radikal wir mit der Sünde umgehen sollen. Ja? Aber sonst sind sehr wenige Stellen im Neuen Testament, die wir nicht wörtlich nehmen dürfen, nach meiner Überzeugung. Und diese hier, wenn wir sie wörtlich nehmen, würde das bedeuten, Gott hat ihn einfach in dem Moment gedemütigt, hat ihm erinnert daran, Vorsicht, Paulus, geistlicher Hochmut ist eine ganz schlimme Sünde, vielleicht ebenso schlimm wie Ehebruch und Hurerei. Tu das nicht, das Wasser der Ehre Gottes auf unsere Mühlen leiten. Das ist wirklich sehr gefährlich. Da wird Gott reagieren. Und darum wollte er ihn bewahren. Und nehmen wir an, dann kamen ab und zu solche Schläge des Dämons und das war demütigend für Paulus, sicherlich, aber es bewahrte ihn, davor unbrauchbar zu werden. Nun muss ich eine schwere Aufgabe vollbringen. Jetzt waren wir bei Paulus, bei dem großen Apostel und seinem Dämon, der ihn schlug. Wie kann ich das jetzt anwenden und auf unsere Ebene bringen? Keiner von uns ist der Apostel Paulus. Keiner hat solche Schläge wahrscheinlich im buchstäblichen Sinn. Ich mache jetzt mal einen Zwischenschritt, weil der Unterschied zwischen Paulus und uns so hoch ist. Ja, ich mache mal einen Zwischenschritt. Beethoven. Wir wissen nicht, ob dieser Mann Christ war. Wir müssen wohl befürchten, eher nicht. Lassen Sie das jetzt mal dahingestellt sein. Aber unbestritten ist, dass er ein musikalisches Genie war. Und dieser Mann wurde im Lauf seines Lebens immer schwerhöriger und am Ende seines Lebens war er taub. Und er komponierte immer noch. Und er wollte gerne hören, was er da komponiert hatte und konnte es nicht mehr hören. Da hat er sich auf den Boden gelegt, Holzbretter und Balken und hat versucht, die Schwingungen des Bodens noch irgendwie aufzunehmen mit einem Ohr, was noch etwas besser war als das andere, um zu erahnen, was er da komponiert hatte. Ich möchte mal salopp sagen, ich glaube, für Beethoven wäre es nicht so schlimm gewesen, zu erblinden, das ist auch keine Kleinigkeit, zu erblinden oder im Rollstuhl zu sitzen, als wie ausgerechnet taub zu werden. Das muss ein Pfahl für ihn gewesen sein. Ja, ich habe jetzt einen Zwischenschritt gemacht. Ich sage noch einmal, ich muss befürchten, Beethoven war kein wiedergeborener Christ, aber es hat ihn sicherlich sehr zu schaffen gemacht, ausgerechnet taub zu werden. Und nun komme ich auf unsere Ebene. Wie kann das in unserem Leben aussehen? Natürlich ist das, was uns mit am meisten demütigt, Krankheiten, körperliche oder seelische Gebrechen. Ich habe eben von meiner Frau erzählt, sie ist jemand, sie hat den Herrn lieb und sie dient dem Herrn sehr, sehr gerne, aber sie ist schwach körperlich. Sie hat eine schwache Konstitution, schwache Nerven, schläft oft schlecht und ach, ich weiß, wie das ist, wenn ich schon mal eine Nacht schlecht geschlafen habe, dann ist man ja nur ein halber Mensch, ja. Aber sie kämpft dauernd so, dass sie einigermaßen noch über die Runden kommt mit ihrem Schlaf. Und das macht so schwach, ja. Aber sie weiß, das ist die Last, die Gott ihr aufgelegt hat. Und sie weiß auch, dass das gut gemeint ist und sie stellt sich darunter. Aber Krankheiten, ich hatte einen Freund, das war der Norbert, er ist vor einem Jahr in die Ewigkeit abgerufen worden mit 37 Jahren. Er war ein wunderbarer Mensch. Er hat dem Herrn gedient. Er war Ältester in unserer Gemeinde in Mannheim, aber dann schwer krebskrank. Und er hat dem Herrn noch gedient. Er war voll von oben bis unten mit Metastasen, aber immer noch in die Gebetsstunden gekommen, immer noch an den Versammlungen teilgenommen, immer noch sich um die Geschwister gekümmert. Ja, wie hat der Mensch dem Herrn gerne gedient? Und dann sind andere da, die sind kerngesund, strotzen vor Gesundheit und Vitalität. Und dann fahren sie 400 Kilometer Rad, um ihre Kraft da reinzuhängen und könnten auch dem Herrn dienen. Verstehen Sie? Norbert, wie gerne hätte er dem Herrn gedient. Und es wurde immer weniger und dann hat ihn der Herr weggenommen. Menschen leiden unter Erschöpfungsdepressionen. Ein Bruder in unserer Gemeinde hat ein Freizeitheim geleitet. Im Moment ist er außer Gefecht. 40 Jahre alt, außer Gefecht, Burnout, Ende. Wusste nicht mehr, was er sagt, hat geredet und wusste hinterher nicht mehr, was er gesagt hat. Total am Ende, 40 Jahre. Was meinen Sie, wie das in dieser Welt zugeht? Einsamkeit, ältere Geschwister. Der Tag ist lang, wenn nie jemand anruft, nie jemand zu Besuch kommt. Dann kommt einer und guckt gleich auf die Uhr. Oh, ich habe aber nur 10 Minuten Zeit, ja. Verstehen Sie, das alles sind diese Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben. Menschen müssen manchmal leiden unter der eigenen Familie. Gläubige Ehepaare wünschen sich Kinder, können keine Kinder haben. Andere leiden unter den Kindern, weil sie eigene Wege gehen. Was kann das für ein Dorn sein für jemanden? Sie verstehen, ich habe jetzt einfach mal einige Dinge aufgezählt. Jeder von uns weiß, was ihn drückt, was ihm aufgelegt ist, die Päckchen, die er zu tragen hat. Und so sehen wir es bei dem Apostel Paulus. Er spricht hier offen davon, er spricht offen von seiner Schwachheit und damit nicht genug, er geht noch einen Schritt weiter. In Vers 8 sagt er sogar den Korinthern, die sich so gerne rühmten, dass sogar manchmal seine Gebete nicht erhört werden. Vers 8. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Er hat dreimal geschrien zu Gott. Hier ist ein ganz starker Ausdruck im Griechischen verwendet. Er hat zu Gott geschrien, vielleicht hat er auf dem Boden gelegen, mit den Fäusten auf dem Boden getrommelt und gesagt, Herr, was machst du denn mit mir? Ich will dir doch dienen, jetzt gibst du mir diesen Pfahl. Und Gott hat ihn nicht weggenommen. Hier ist ein nicht erhörtes apostolisches Gebet in der Bibel. Das ist unerhört. Wir alle erzählen gerne von unseren Gebetserhörungen, ich auch. Wenn man um einen Menschen gerungen hat und er hat sich endlich bekehrt oder Gott hat in einer anderen Weise eingegriffen, wie gerne erzählen wir das? Gerne. Aber ab und zu sollten wir auch ehrlicherweise sagen, dass manche unserer Gebete nicht erhört werden. Und das ist gut so. Wo hätte ich mich schon hingebetet, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte? Ich wäre nicht hier heute, ganz gewiss nicht. Na gut, aber darüber sprechen wir gleich noch. Paulus schämt sich nicht, den charismatisch begabten Korinthern von einem nicht erhörten Gebet zu schreiben. Und darum sollten wir das auch ab und zu tun. Und wenn in Biografien über berühmte Gläubige nur das Positive Erwähnung findet, nicht aber ihre Kämpfe und Niederlagen, Demütigungen, dann ist es keine Biografie von CLV, hätte ich beinahe gesagt. Dann ist es keine gute Biografie. Ja? Paulus war ehrlich, er spricht offen darüber, dass er nicht erhört wurde. Aber mir ist noch etwas aufgefallen. Sind noch alle wach? Schläft noch irgendwo jemand? Gucken Sie mal rechts und links zu Ihrem Nachbarn, ob alle da sind. Wir kommen jetzt an einen ganz entscheidenden Punkt. Bitte, ja, schalten Sie, schnaufen Sie durch oder was immer und versuchen Sie es aufzunehmen. Paulus war genau wie wir. Die erste Reaktion bei ihm: wegbeten. Da ist etwas Unangenehmes in sein Leben gekommen. Was wollte er machen? Es wegbeten. Machen wir doch auch, oder? Wenn etwas Unangenehmes kommt, wir wollen es einfach wegbeten. Tja, so sind wir Menschen. Und seien wir mal ganz ehrlich, wer von uns hat noch nicht gebetet darum, dass Gott Husten, Schnupfen oder Heiserkeit wegnehmen würde oder Halsschmerzen? Ich schon. Ich habe schon so gebetet. Und wir dürfen das ja auch. Nicht, dass jetzt jemand schon innerlich Anspannung kriegt. Wir dürfen ja so beten. Wir sind Kinder eines Vaters. Wir dürfen mit allem kommen. Ja? Zum Glück sind keine Kinder hier, die das missverstehen können. Also wir dürfen wirklich mit allem kommen. Wir dürfen so beten. Nur müssen wir ab und zu vielleicht auch mal um uns herum schauen, dass wir nicht so der Mittelpunkt der Welt sind. Wissen Sie, was ich erlebt habe? Ich sitze in einer Gebetsstunde, dann kommt eine Schwester und grüßt von ihrem Mann und sagt, er musste leider zu Hause bleiben, aber wir möchten für ihn beten, er hat Halsschmerzen. Ich habe nicht gerne Halsschmerzen, wirklich nicht. Aber habe ich gedacht, ob das so das richtige Anliegen hier ist? Denn in der Runde saß dieser schwerstkranke Norbert. Und ich dachte, naja, aber dann hatte ich das schon wieder vergessen, dann kam die Gebetsgemeinschaft und dann bin ich bald geplatzt. Dann hat der schwerstkranke Bruder für den Bruder mit den Halsschmerzen gebetet. Ich habe gedacht, es ist verkehrte Welt, ja. Hoffentlich haben Sie das jetzt nicht in den falschen Hals gekriegt, ja. Ich sage noch einmal, wir dürfen für alles beten und wir dürfen auch unsere Gebetsanliegen, auch unsere persönlichen bringen. Aber wir müssen ein bisschen schauen, wie das da in der Relation passt, ja. Ein bisschen schauen. Mehr wollte ich nicht sagen. Auf jeden Fall, Norbert hat gebetet und beim Apostel Paulus sehen wir, er wollte es wegbeten und ich finde das gut, dass er so gebetet hat, dass er gebetet hat, Herr, nimm doch diesen Pfahl weg. Ich finde das gut. Wir sollen nämlich nicht Dinge sofort resignativ hinnehmen und schon immer so mit gesenktem Kopf durch die Gegend laufen und jetzt kommt der nächste Schlag, ja. Das ist keine gute Haltung. Das ist ungesund. Wir dürfen beten, Herr, ich verstehe dich nicht. Was machst du da mit mir? Warum? Wir dürfen so beten. Natürlich ist es besser zu fragen, wozu. Aber wenn wir noch nicht sind beim Wozu, wenn wir noch beim Warum stehen, dann müssen wir auch Warum fragen. Das hat Paulus getan. Er hat gebetet, Herr, nimm doch diesen Pfahl weg. Ich verstehe dich nicht. Wir sollen die Dinge nicht resignativ hinnehmen, sondern bewusst aus Gottes Hand annehmen. Das ist ein großer Unterschied. Soweit war aber Paulus hier noch nicht. Und darum flehte er, dass Gott das wegnehmen möchte. Ich sage Ihnen etwas ehrlich. Ich komme aus einer Geschichte, aus einer Familiengeschichte meine ich, wo beide Großeltern durch Erweckung gegangen sind. Die einen Großeltern bei Fritz Binde. Im Nordhessen hat er gewirkt, in meiner nordhessischen Heimat 1907, in der Gegend 1905, sind meine Großeltern zum Glauben gekommen, haben eine landeskirchliche Gemeinschaft gegründet in ihrem Haus, bekamen die Scheiben eingeschmissen von den Mitdorfbewohnern, ja, weil sie eine Gemeinschaft gegründet hatten. So war das damals. Und beide Großeltern kamen zum Glauben und dann schenkte Gott ihnen 11 Kinder. Alle 11, 7 und 4, kamen zum lebendigen Glauben. 10 nahmen einen gläubigen Ehepartner. Warum nur 10? Eine wurde Diakonisse. Also, Sie sehen, alle sind den Weg des Herrn gegangen und ich bin in einem Elternhaus groß geworden. Ich habe meine Eltern niemals klagen gehört gegen etwas, was in ihrem Leben war, was Schweres. Ich habe sie nie klagen gehört. Sie haben mir ein Höchstmaß an Zufriedenheit vorgelebt. Ganz einfache Bauers- und Handwerkersleute, aber meine Mutter lebt noch heute. Sie lebt mir das bis heute vor. Ja? Sie ist ganz eng verbunden mit dem Herrn, eine treue Beterin und nimmt die Sachen aus Gottes Hand. Und ich bin in diesem Klima aufgewachsen, für das ich unendlich dankbar bin, aber ich habe es nicht gelernt, auch einmal ja, mit Gott zu ringen und zu sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Als unser erstes Kind im Mutterleib starb und von meiner Frau tot zur Welt gebracht werden musste, als ich das sah auf dem Ultraschallbild, dass da sich nichts mehr bewegte, ich konnte es sofort in diesem Augenblick annehmen. ein anderer, für den wäre die Welt zusammengebrochen. Ich kann es nur so sagen, wie es war. Ich konnte es sofort annehmen. Ich habe auch da nicht mit Gott hadern müssen, aber vielleicht muss ich das mal lernen, auch mal zu fragen, Herr, ich verstehe dich gar nicht, warum tust du das? Wissen Sie, was Martin Luther gemacht hat? Als sein engster Mitarbeiter Melanchthon sterbenskrank wurde, auf dem Sterbebett lag, da hat Luther so gebetet. Jetzt halten Sie sich fest. Herre Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße. Dann kannst du selbst ein Luther sein. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ist mir das Herz stehen geblieben. Ja? Ich könnte nie im Leben so beten. Aber Luther, der war so. Das war original Luther, der war so urwüchsig. Ja? Und er hat so mit Gott gerungen. Und ich möchte sagen, dass er das in Ehrfurcht gesagt hat. In einer letzten Ehrfurcht vor Gott. Und ich darf Ihnen auch noch sagen, sein Gebet wurde erhört. Melanchthon wurde wieder gesund und hat Luther um 14 Jahre überlebt. Ja? Also, Sie sehen, aber ich möchte das gerne lernen. Ich will damit sagen, unsere Gebete müssen vielleicht manchmal mutiger, glaubensvoller, kühner sein. Es ist zu viel Routine in unseren Gebeten. Dann beten wir so dahin, ja? Und haben manchmal gar kein richtiges Anliegen. Also das ist die eine Seite, wo wir vom Pferd fallen können. Wir nehmen Dinge zu schnell an. Resignativ hin, ohne auch mal mit Gott zu ringen. Vielleicht ist auch jemand hier unter uns, der merkt, aha, das ist bei mir auch so, ich muss lernen, ehrlich mit Gott zu ringen im Gebet. In Ehrfurcht. Aber jetzt gibt es Menschen, die fallen auf der anderen Seite vom Pferd, das muss ich Ihnen auch noch sagen. Die zwingen Gott förmlich, indem sie ihn so im Gebet bestürmen, dass sie ihn praktisch ja, unter Druck setzen und Ultimaten stellen und dergleichen mehr. Ich muss Ihnen von einer Gruppe von Christen erzählen, ein Beispiel, das sich wirklich so zugetragen hat. Und Sie werden gleich merken, es waren charismatisch geprägte Christen. Nicht, weil ich jetzt etwas gegen die hätte. Ja? Ich erkenne die alle von vornherein an als Brüder und Schwestern. Bin natürlich nicht mit allem einverstanden, was die da lehren und tun. Aber es sind Brüder und Schwestern, ja? Damit es mal kein Missverständnis gibt. Aber diese Gruppe von Christen, die lebten zusammen in einer Art Kommunität. Und die hatten dort landwirtschaftlichen Nebenbetrieb und brauchten einen neuen Schweinestall. Und da fehlten 10.000 D-Mark. Das war die Zeit, als noch die gute deutsche D-Mark gab. Ja? Und dann haben sie eine Schnapsidee gehabt, muss ich wirklich so nennen, haben sich in einem Raum versammelt und haben gesagt, so, jetzt beten wir um die 10.000 Mark und gehen hier nicht eher raus, bis wir sie haben. Verrückt, ja? Aber das haben die gemacht. Dann haben die angefangen zu beten, einer nach dem anderen, immer nur, Herr, gib uns die 10.000 Mark, danke Herr, du wirst sie uns geben. Der nächste, danke Herr, du hast sie uns schon gegeben, wir nehmen sie im Glauben. Ja? Und verstehen Sie, so waren die drauf und nur um die 10.000 Mark gebetet. Jetzt passen Sie auf, was passierte. In dem Raum war ein Telefon, plötzlich klingelt das Telefon. Ein Mann ist dran und sagt, ich kenne Sie gar nicht, aber ich habe den Eindruck, ich soll Ihnen 5.000 Mark geben. Jubel brach aus. Und dann haben die erst richtig losgelegt. Bis zum späten Nachmittag. Und das Telefon klingelte noch einmal. Ist genau so passiert. Ein anderer Mann ist dran und sagt, ich kann es mir nicht erklären. Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll ihnen 5.000 Mark geben. Der Jubel kannte keine Grenzen. Die sind oben unter der Decke geschwebt, haben noch Lobpreis gehabt bis Mitternacht vor lauter Erleben des Herrn. Und jetzt kommt das böse Ende. Es hat kein Jahr gedauert. Da war dieses Glaubenswerk zerstört, völlig zerstört, nichts übrig geblieben, schreckliche Dinge geschehen, die ich hier nicht erzählen kann. Es sind Lieder von denen in diesem Gesangbuch, liebe Geschwister. Und es war kaputt. Und dann ich weiß es von dem Bruder, der dorthin gerufen wurde, um die Scherben aufzukehren. Und er fragte, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier vorgefallen? Und dann erzählten sie ihm die Geschichte, hier von diesem Schweinestall, dann sagt der Bruder, jetzt ist mir alles klar. Wisst ihr, was ihr gemacht habt? Ihr habt Gott gezwungen in euren Gebeten. Ihr habt Gott wie einen Oberkellner behandelt. Ihr habt so mit dem Finger geschnalzt und dann musste Gott kommen und 10.000 Mark auf ein Silbertablett hier präsentieren. Das kann man doch mit Gott nicht machen. Gott ist doch Gott. Ich kann ihn doch nicht so zwingen mit meinen Gebeten. Und wenn ich das tue, verletze ich Gott in seiner Ehre und dann kann es sein, dass Gott sagt, gut, du kriegst das, was du willst, aber es wird nicht zu deinem Segen sein. Wie kann ich so etwas behaupten? Ist das biblisch? Kennen Sie die Geschichte Israels, als sie aus Ägypten zogen und wollten unbedingt Fleisch haben? Das Manna stand ihnen bis hierhin. Und dann lesen Sie im Psalm 78, wo es heißt, das Manna war noch in ihrem Munde, da kam der Zorn Gottes über sie. Es war nicht zu ihrem Segen, das Manna, das Fleisch dann, das Manna schon, nicht das Fleisch. Oder Israel wollte unbedingt einen König haben, wie alle anderen Völker, unbedingt. Ja, dann kriegten sie Könige. Schauen Sie die Geschichte der Könige an, 40 Könige. 35 Mal heißt es, und er tat, was dem Herrn missfiel. Und das ging von Saul und David und Salomo bis in die babylonische Gefangenschaft in völligen Götzendienst innerhalb von 400 Jahren. War kein Segen für Israel, das Königtum. Was machen denn wir mit kleinen Kindern im Auto? Wir waren zu Besuch, wir haben gegessen, Schnitzel und Pommes frites und Pudding und dies und Süßigkeiten. Und jetzt kommt die Heimfahrt und es ist eine kurvenreiche Strecke und die Kinder wollen noch ein Eis. Und sagen wir als Eltern, nein, das ist nicht gut, wenn du jetzt ein Eis isst, nachher kommen die Kurven, dann wirst du dir alles wieder durch den Kopf gehen lassen. Ja? Das ist nicht gut, aber die Kinder quengeln und wollen unbedingt ein Eis. Ja, was macht man am Ende? Dann gibt man ihnen das Eis, dann sagt man, gut, du kriegst dein Eis. Und die Kinder essen gemütlich das Eis und genüsslich und nachher kommen die Kurven und mehr muss ich dann nicht sagen. Ja? Und dann haben sie hoffentlich eine Lektion gelernt. Machen wir doch auch mit unseren Kindern in harmlosen Dingen. In harmlosen Dingen. Und so macht es Gott auch mit uns. Und darum möchte ich gern diese Spannung noch auflösen. Und sie wird genauso aufgelöst, wie Bruder Esser vorhin in dem einleitenden Gebet gebetet hat, als er am Anfang für die Kranken gebetet hat. Genauso wird sie aufgelöst. Nämlich, wir dürfen bitten in unserem persönlichen Anliegen um Heilung, um Hilfe, um Bewahrung, um all die Dinge. Wir dürfen bitten, aber in der Haltung, Herr, wenn du willst. Schauen Sie, der Herr Jesus im Garten Gethsemane, er betet, mein Vater, ist möglich, so nimm diesen Kelch weg. Eine Zeit lang später betet er nicht dasselbe Gebet, dann sagt er, Matthäus 26, mein Vater, ist nicht möglich, so geschehe dein Wille. Wenn es keinen anderen Weg gibt, die Menschen zu erlösen, dann gehe ich an das Kreuz, dann geschehe dein Wille, dann trinke ich diesen Kelch. Dann kommt Petrus, also die Soldaten wollen ihn gefangen nehmen, dann kommt Petrus und sagt, mit dem Schwert schlägt er einem das Ohr ab und Jesus sagt zu ihm, steck dein Schwert in die Scheide, sollte ich den Kelch nicht nehmen, den mir mein Vater gegeben hat? Johannes 18, Vers 11, den mir mein Vater gegeben hat, jetzt hat er den Kelch wirklich aus der Hand des Vaters angenommen. Er musste auch dadurch, der Hebräerbrief kommentiert das und sagt, er hat an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und ist auch erhört darum, weil er Gott in Ehren hielt, weil er Gott Gott hat sein lassen, Gottes Wille höher gestellt hat. Das ist keine Glaubensschwäche, wie uns vielleicht manche extremen Christen sagen wollen, in Pfingst- und charismatischen Kreisen natürlich, wo soll es sonst sein? Die sagen, komm, hör doch auf, so brauchst du doch gar nicht beten, wenn du betest, Herr, wenn du willst. Du musst so beten, wie ich es eben schon gesagt habe. Ja, Herr, du gibst mir das, danke, du hast mir schon gegeben, ja. Wort des Glaubensbewegung, die lehrt das, so zu beten. Nein, das ist falsch. Sondern in der Haltung, Herr, du weißt doch, was besser ist für mich. Und so soll es sein. Ich sehe doch nur bis zur letzten Kurve. Du siehst doch den ganzen Weg. Du weißt doch, was am Ende wirklich besser ist für mich. Und noch ein letztes Mal zurück zu Paulus, liebe Geschwister. Wir sind gleich zu Ende. Ich muss noch eine letzte Frage beantworten. Wie kam denn Paulus nun dahin, dass er den Dorn, den Stachel, den Pfahl annehmen konnte? Zuerst hat er gefleht, dass der Herr wegnehmen sollte. Wie kam er dahin, dass er doch den Dorn annehmen konnte? Die Antwort ist in Vers 9. 2. Korinther 12, Vers 9. Und jetzt achten Sie mal darauf, wie schnell es passieren kann, dass wir über eine ganz wichtige Aussage der Bibel hinweglesen. Uns springt sofort in die Augen, meine Gnade genügt dir. Oder Luther, lass dir an meiner Gnade genügen. Fett gedruckt in vielen Bibeln. Springt uns in die Augen. Und worüber lesen wir hinweg? Über das, was davor steht. Und er hat zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt. Der Herr Jesus selbst hat ihm die Antwort gegeben. Menschen können uns nicht alle Fragen unseres Lebens beantworten. Auch die besten Seelsorger können es nicht immer. Er, der Herr, hat Antwort gegeben und dann genügt's uns. Dann kriegen wir Frieden, wenn er uns Antwort gibt. Und so war es hier bei Paulus. Der Herr sagt ihm: Paulus, meine Gnade genügt dir. Das heißt, meine Gnade ist genug für dich. Und hören Sie mal, was Watchman Nee an der Stelle sagt. Ich bin nicht mit allem glücklich, was er je gesagt und geschrieben hat, ja? Seien Sie ohne Sorge. Aber hier sagt er einen genialen Satz. Hier sagt er: Heilung bedeutet nicht immer, dass Schwachheit oder Krankheit von uns genommen wird, sondern dass Kraft vorhanden ist. Haben Sie das verstanden? Heilung bedeutet, Gott nimmt nicht immer den Dorn und den Pfahl weg aus unserem Leben, sondern Kraft ist vorhanden. Die Gegenwart Jesu Christi in meinem Leben, unter der Last. Du bist der Lasten auf uns legt und uns mit unseren Lasten trägt, sagt ein Liederdichter. Das ist die Antwort. Und so hat es Paulus hier erfahren. Und dann konnte er den Dorn annehmen und sogar dafür danken, sich rühmen seiner Schwachheit, die ihn nämlich vor Hochmut bewahrte, die ihn klein hielt, die ihn Abhängigkeit in der Nähe des Herrn hielt. Dann konnte er dafür danken und sich rühmen. Liebe Geschwister, die Gnade Gottes genügt, ob wir gesund sind oder krank, mit Partner oder ohne, mit Arbeitsstelle oder ohne, das sagt sich so leicht, ja, aber es ist wirklich so, die Gnade Gottes genügt für jede Situation unseres Lebens. Und ich sage auch den lieben älteren Geschwistern hier, die Gnade genügt auch in den Demütigungen und Gebrechen des Alters. Sie genügt. Sie genügt jeden Augenblick unseres Lebens. Die Korinther rühmten sich ihrer Gaben, Paulus rühmte sich der Schwachheit und des Pfahles, der ihm gegeben war, der ihn klein hielt. Ich muss bekennen, ich habe das so noch nicht gelernt. Wir möchten ja oft alles sein für Jesus, seine Zeugen, seine Märtyrer vielleicht sogar, nur nicht seine Schwächlinge. Wer möchte schon gern ein Schwächling Jesu Christi sein? Das zählt in dieser Welt nichts. Da zählen nur die Starken, die Schönen, die Gesunden, die Attraktiven, die Prominenten, ja, die zählen, aber nicht die Schwächlinge. Und bei uns Hauptberuflichen ist das eine besondere Gefahr, weil wir meinen, wir müssten immer stark sein und müssten immer so eine Aura verbreiten, ja, als hätten wir alles im Griff. Aber Christen sind nach 2. Korinther 12 Menschen, die an die Grenzen ihrer Kraft gekommen sind, die an den Wunden ihres Lebens zu Christus gefunden haben. Und die Wunden halten uns bei ihm, nicht nur die Wunden, das wäre zu wenig. Seine Treue und seine Macht hält uns bei ihm. Ich möchte schließen mit einer letzten Geschichte. Freunde von mir mussten umziehen und sie kamen an einen neuen Dienstort, es war eine Predigerfamilie. Und wie das so ist, wenn man umgezogen ist, zuletzt, wenn alle Möbel schon stehen, hängt man noch die Bilder und die Wandsprüche auf. Und einer war noch übrig geblieben. Auf dem stand: Ja, Vater. Bei Familie Küch oben im Wohnzimmer hängt dieser Holzspruch auch, ja. Und wir haben ihn auch zu Hause, ist ein sehr beliebtes Wort: Ja, Vater. Aber irgendwie war kein Platz mehr, alle Wände schon voll. Und dann hängten sie an diesen Spruch, an einen gar nicht so exponierten Platz. In der Küche war noch so ein Stückchen frei, an die Küchenwand. Und da hing er nun. Einige Monate später lag das kleine Mädchen, 11 Monate alt, leblos in seinem Kinderbett. Der plötzliche Kindstod, 15 Mal am Tag in der Bundesrepublik. Der Notarzt kam und versuchte, das Kind zu reanimieren und legte es auf den Küchentisch. Und als die Ärzte um das Leben kämpften, dieses kleinen Mädchens, fiel der Blick des Vaters an die Küchenwand. Und da stand: Ja, Vater. Und in diesem Augenblick wusste er, das Kind wird nicht mehr lebendig. Und er konnte es loslassen, auf dieses Wort hin loslassen und Ja, Vater sagen. Liebe Geschwister, zum Trost möchte ich euch sagen, die Familie hat heute 6 Kinder. Es war trotzdem schwer, dieses Kind zu verlieren, das ist mir klar. Aber Gott hat sie getröstet. Und ich wünschte uns am Ende dieser Botschaft, dass irgendwo an der Wand unseres Lebens dieser Vers stehen könnte: Ja, Vater. dass wir diese grundsätzliche Haltung hätten. Wir werden es dann durchbuchstabieren müssen, wenn etwas Schweres kommt, etwas Unangenehmes, das wir nicht gewünscht haben. Wir müssen es dann durchbuchstabieren. Wir haben die Dinge nie in der Tasche. Leben mit dem Herrn Jesus ist dynamisch, ist nicht statisch, dass man irgendetwas hat, sondern wir dürfen unseren Glauben nicht älter werden lassen als eine Stunde, hat Paul Deidenbeck einmal gesagt. Wir leben mit ihm und wir gehen mit ihm durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen. Und so hoffe ich einfach, dass wir von dem Apostel Paulus lernen dürfen, ich und wir alle, über den Umgang mit hohen Erlebnissen, aber auch über den Umgang mit schweren, tiefen Erlebnissen, dass wir in beidem nahe bei dem Herrn bleiben. Lassen Sie uns aufstehen zum Gebet und ich bitte, dass ein paar Brüder mit uns beten, die uns jetzt leiten können in die Gegenwart Gottes hinein und danken oder bitten oder anbeten, was sie auf dem Herzen haben. Und ich schließe dann unsere Gebetsgemeinschaft am Ende ab.